Seit fast 5 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Entstanden aus der Idee, ein Buch zu schreiben, machen Christoph Magnus und ich seit 2017 diesen Podcast. Nach 5 Jahren erscheint unser Buch nun Ende Februar diesen Jahres. Zusammen mit Svante Almers, die zunächst unser Gast war, können wir unser Versprechen nun einhalten. In dieser Folge erzählen wir kurz die Entstehungsgeschichte des Podcasts und erinnern uns an einige Folgen. Das ist grundsätzlich für alle unsere Hörerinnen relevant, insbesondere aber für Spät- und Neueinsteiger, weil wir sie noch einmal thematisch anders gruppieren. Startups, Wissenschaft, Unternehmen, Autoren und Autoren und so weiter. Wir suchen immer noch nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns vor allem die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Haben wir uns gar nicht vorbereitet.
Das ist äußerst ungewöhnlich.
Äußerst ungewöhnlich.
Also doch, wir sind vorbei. Du sitzt in einem Coworking Space auf Malle.
Ja, in Santani. Und das ist sehr, sehr nett hier. Ein ganz kleiner Platz von einem deutschen Paar gemanagt und in einer extra Kabine, die man als Konfi nutzen kann oder eben auch so wie ich als Podcast-Studio.
Nice. Ja. Dann sind wir jetzt bei der Folge 301. Es ist nicht ganz so. Ich habe mich schon vorbereitet, im Gegensatz normalerweise ja zu dir. Du hast ja bewusst gesagt, du hast dich jetzt nicht so vorbereitet wie sonst. Dann haben wir verdrehte Rollen. Aber ich habe nur eine Vorbereitung gemacht. Super. Ich habe dieses Tagebuch von mir vorgenommen.
Sehr schön. Da guckst du jetzt immer rein. Und genau.
Da gucke ich jetzt
mal rein. Wie wollen wir denn da mal in die Folge reinkommen? Wollen wir chronologisch anfangen und erzählen, wie diese Reise losging nochmal? Oder haben wir das schon zu oft erzählt? Wollen wir uns bedanken bei allen? Wollen wir besondere Momente für uns nochmal hervorkramen? Was ist so deine Idee, dein Impuls? Wir sind wahnsinnig entspannt beide, das ist richtig schön. Wir haben uns Zeit genommen, die Geräte einzustellen.
Aber wir sind mal nicht reingehetzt, das finde ich auch gut.
Los, ist alles gut, ja.
Also wir hatten uns ja ein paar Sachen auch für, also 300 ist ja schon echt mal ein Meilenstein, muss man aber echt sagen. Ich merke das dann immer wieder daran, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Das wirkt halt nach nichts, aber das ist halt jede Woche ein Podcast, jede Woche Gäste, jede Woche Input. Und wir hatten bei der irgendwann haben wir so eine große Jubiläumsfolge gemacht, wo wir nochmal alle 200. Durchgegangen sind.
Oder war das irgendwie 222 oder ich weiß auch nicht mehr, irgendwie war das, oder war das
drei Jahre? Das war auf Jahre, glaube ich, das war, muss ein Datum gewesen sein. Ich meine, das war in der Corona-Zeit, in dem ersten Lockdown. Und da sind wir nochmal alle durchgegangen. Und das hatte auch ordentlich lang gedauert. Und so ein Gedanke, den ich hätte, wäre vielleicht ausgehend von dem, wie das Ganze gestartet ist, ruhig nochmal nicht die Details der Reise, sondern auch wirklich nochmal reinzugehen, wie viel Zufälligkeiten passiert sind und wie wir halt auch auf diese Idee gekommen sind und das auch so zu machen. Und schließlich ist ja jetzt auch ein Buch final draus entstanden. Tatsächlich habe ich aufgeschrieben, rückblickend, dass das die Idee war, wie wir losgeflogen sind. 4.2.2017.
Ja, schon vorher. Die Idee war ja schon, als wir in Portugal, als du mich angesprochen hast und gesagt hast, Michael, jetzt habe ich dir ja mit dem Cloud-Thema geholfen, jetzt könntest du mir auch mal helfen. Da haben wir dann darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte auch noch einen Beratungsbedarf. Und da habe ich gesagt, ich denke über ein Buch nach zum Thema Neues Arbeiten. Dann sagst du, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das war schon in Portugal. Das haben wir die Idee dafür, also, haben wir schon vorher gehabt. Weißt du noch, wann das war? Im Februar vor 5 Jahren, oder?
Also, das war Lissabon.
Sag mal das Datum.
28.01.2017. Und da steht, warte, ich suche aktiv. 14 Uhr, Editing. Sonne im Garten vom Hotel. Schönes Gespräch mit Michael. Muss unbedingt mit ihm quatschen. 3.2.2017. Fliege mit Michael für Business Brainstorming nach New York. Geile Idee für ein Buch. verstehe ich so. Schön.
Gut, dann lass uns doch mal da anfangen.
Pass auf. Mhm. Noch wieder besser. Sehr geiler, spontaner Abend bei NBA mit Michaels Kumpels.
Ja, weiß ich noch. Gibt's Fotos. Mhm. Weißt du auch noch, bei welchem Club wir waren? Brooklyn Nets.
In Brooklyn, ja, ich weiß. Und wir waren in Brooklyn in einer, habe ich geschrieben, Hipsters-Spielunke. Sensationell. Ja.
Weißt du auch noch, gegen wen Brooklyn gespielt hat?
Nee.
Das war gegen Atlanta. Und damals hat Dennis Schröder da gespielt. Und ich weiß noch, in der Reihe vor uns haben die Leute, weißt du, diese Dennis Schröder Deutschland, waren ein bisschen haben sich totgelacht, aber das dann Deutscher mit afrikanischen Wurzeln spielte. Das konnten sie sich
also
gar nicht vorstellen.
Also das war irre, das war der 3.2.2017, genau.
Ja.
Und am 4.2.2017 haben wir dieses Brainstorming zum Purpose von Blackboard gemacht und danach sind wir spazieren gegangen und...
Und das haben das Brainstorming zum Buch gemacht.
Haben das Brainstorming zum Buch gemacht, steht hier drin.
Genau, sehr cool.
So fing das an, tatsächlich. Also es ist... Und ich habe mir unter den Tag geschrieben, Hashtag Never Stop Exploring. Und das ist etwas, was ich jetzt merke, je voller eine Agenda ist und je mehr Erwartungen auf etwas sind, desto schwieriger wird dieses Explorieren. Und das liegt ja auch an mir selber, wenn ich Erwartungen reingebe und sage, das muss jetzt bei rauskommen und ne, es muss jetzt irgendwie groß werden und toll und krass und überhaupt. Dann verliert es für mich diese Leichtigkeit. Und die haben wir da eben gehabt. Ne? Wir sind da komplett erwartungsoffen rangegangen und da reingestolpert und hatten dann gutes Timing. Und dieses Verkrampfte fängt immer, wenn man sagt, ja, Podcast ist jetzt ein Riesending, jetzt brauchen wir einen Podcast irgendwie. Oder Apps sind jetzt ein Riesending, jetzt brauchen wir Apps oder jetzt das Nächste. Und das, ich glaube, das war ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
Also wenn du das Thema Zufälle nimmst als vielleicht auch Überschrift für unsere heutige Folge, welche Zufälligkeiten uns auf dem Weg begegnet sind, dann fing es ja eigentlich schon damit an, dass damals Think ein neues Büro gesucht hat. Das habe ich damals als Projektleiter mit einem ganz tollen Team entwickelt. In dem Zusammenhang haben wir uns dann auch die Frage gestellt, sind wir eigentlich noch in der Keller-IT richtig aufgehoben oder sollten wir nicht langsam mal in die Cloud? Mhm. Und der erste Zufall war schon, ich hatte dich da ins Gespräch gebracht und in der ersten Ausschreibung hieß es dann aber, nee, Blackboard sind ganz toll, aber sind zu teuer für uns. Mhm. Und dann hat das Team sich selber nochmal umentschieden, weil die erste Einführung nicht geklappt hat, erster Zufall, dass ihr dann doch noch zum Zug gekommen seid. Das heißt, ihr habt dann diesen Job bekommen und habt im Prinzip neben der technischen Einführung auch das ganze Thema Onboarding, Training und so weiter gemacht. Und das war ja dann auch vielleicht der Punkt, wo du gesagt hast, naja Mensch, jetzt habe ich die ein bisschen kennengelernt, Michael ein bisschen kennengelernt und jetzt kann ich immer fragen, ob er mir beim Thema Purpose helfen kann. Das war schon der erste Zufall. So, dass ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, ein Buch zu schreiben, nur weil ich irgendwie großen Spaß dran hatte, ein neues Büro zu entwickeln, ein bisschen tiefer zu bohren, als ich es beim ersten Mal gemacht hatte, weil ich eben dieses schlechte Gewissen hatte und dachte, wow, das erste Büro hat zwar Designpreise gewonnen, aber war überhaupt nicht angepasst an die Art, wie man in einer modernen Agentur arbeitet. Viel zu kleine Räume, viel zu wenig Fläche, viel zu viele Etagen und dann ist wir schnell gewachsen sind, mussten wir links und rechts ins Nachbargebäude oder in die Nachbargebäude reinbohren. Und ich hatte diesen unbedingten Willen, es diesmal besser zu machen. Und da ist dann wieder der Zufall, dass ich eine ganz, ganz tolle Kreativpartner, die Kreativgeschäftsführerin Bettina Olf hatte, die eben schon ganz viel gelesen hatte zu dem Thema. Die kam dann mit Building 20, mit dieser Harvard-Studie, warum viele Begegnungsstätten, wo man sich informal treffen kann, hilft bei Innovation. Und die hat mich wirklich dazu gebracht, anzufangen zu lesen und mich reinzulesen in dieses Thema, wie geht Arbeit eigentlich? Was ja schon dein Thema war. Du hast ja damals schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt zu dem Thema. Und dann haben wir in diesem Gespräch in Portugal nochmal unsere Begeisterung dafür geteilt, wie sehr wir uns dafür interessieren, wie man besser zusammenarbeitet. Das war eigentlich so der Startpunkt. Da waren schon bis dahin einige Zufälle, die dazu geführt haben, dass wir da zusammengekommen sind. Und dann dein, muss man ganz ehrlich sagen, dein Bold Move, als ich gesagt habe, ja, ich habe aber jetzt gerade gar keine Zeit, weil ich muss jetzt nach New York zum Arbeiten für 2 Wochen. Und du sagst, das kann ich nicht einfach mitkommen. Und dann bist du ja wirklich für 2 Tage mitgeflogen. Und das war der Startpunkt für diese Reise, auf der wir immer noch sind.
Ja, und das ist also das Entscheidende, was du da ansprichst. Du hast eine Fähigkeit, Leute anzuzünden für Themen Und was ich dir auf Instagram ja immer mal wieder zugeschrieben habe, dieses wirklich unermüdliche Duracell-Häschen, was immer weiterläuft, das zeichnet dich aus, jetzt mal im positiven Sinne. Ja. Aber ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal mit dir als Clip gepostet. Da muss ich jetzt hier gestehen. Und
what? Diese Energie, Story oder was?
Ja, doch, doch, doch. Und die Energie, die hattest du da auch in New York. Ich war abends fix und fertig. Ne? Wir saßen, haben Bier getrunken in dieser Kneipe. Das war mega nett. Und ich war fix, ich war eigentlich ins Bett. Und du so, ja, wir gehen jetzt zum Spiel. Und es geht weiter. Und diese Energie hast du durchgezogen. Und deswegen hole ich jetzt das nächste Datum raus. Wir haben dann im Sommer den ersten Podcast ja veröffentlicht.
Am 1. Mai, nee, auch noch im Frühling. Am 1. Mai, also Tag der Arbeit.
1. Mai, ja, manche. Ja,
genommen.
Also Sommer, Frühling definieren. Ja. Und zwar war ich relativ schnell danach auf Mallorca dann nochmal, habe Podcasts aufgenommen, das kann ich erinnern.
Mit Gesine und Jerry.
Mit Gesine und Jerry. Und pass auf, dann im Oktober des Jahres sind wir dann schon nach Mallorca nochmal geflogen zusammen. Also irgendwie machen wir hier gerade ein bisschen viel Mallorca-Werbung, aber wir finden die Insel beide ziemlich cool. Und da steht am 2.10.2017, früh aufgestanden, viel geschrieben, 20 Seiten.
Ja,
wir haben also, uns es gibt
sehr unter Druck gesetzt, gleich von Anfang an, ne? Weil wir gesagt haben, der Podcast ist eigentlich nur die Recherche-Idee für das Buch, weil wir nicht so wie eine Diplomarbeit oder Masterarbeit oder Doktorarbeit das schreiben wollten, indem wir ganz, ganz viele Bücher lesen und dann daraus ein neues machen, sondern wir wollten echte Erfahrungen von Menschen haben und haben dann diese, ich glaube, es waren fast 2 Wochen mit Familien da diesen Urlaub gemacht, denn das war, glaube ich, in diesem Tramontana, da in dem hügeligen Gebirge kann man nicht sagen, aber im höchsten Punkt so eine schöne Finca und sind morgens immer um 5 aufgestanden.
Ja, ich sehe hier ganz häufig 4:30, 5 Uhr meditiert, viel geschafft, 10 Seiten geschrieben, ich Gas gegeben.
Und hatten, glaube ich, 240 Seiten nach 2 Wochen und dachten, jetzt haben wir das Buch.
Ja.
Was für ein Irrglaube.
Was ist da schiefgelaufen? Vielleicht jetzt mal, um in dieses Buchthema einzusteigen. Was ist da schiefgelaufen? Völlige maßlose Selbstüberschätzung 2 alter weißer Männer?
Nee, ich glaube, wir haben losgeschrieben, ohne eine klare Idee für das Buch zu haben. Wir haben einfach gesagt, okay, wir schreiben jetzt ein Buch und haben dann irgendwie gebrainstormt, auch vorher schon, hatten schon so eine Art von Gliederung. Und dann haben wir die Kapitel so ein bisschen aufgeteilt, haben in die Cloud geschrieben, haben auch gegenseitig immer reingeguckt, was macht der andere gerade so. Und haben da nebeneinander gesessen, immer von 5 bis 1 oder 2. Und ich glaube, wir haben also mehrere Fehler. Aber erster Fehler, wir hatten keine klare Idee für das Buch. Zweiter Fehler, wir hatten zu wenig Podcast-Gespräche geführt, um wirklich schon Klarheit über den Umfang dieses Themas zu haben. Mhm. Dritter Fehler, wir haben uns irgendwie so unter Druck gesetzt, dass das jetzt ganz schnell ganz viel werden muss und haben uns gar nicht die Zeit genommen, die so ein Buch wirklich braucht. Ich glaube, das waren die 3 Fehler. Was denkst du?
Und wir sind erst in diesen 2 Wochen überhaupt über Fridtjof gestolpert, den Kern, ganz viele Grundlagen. Und jetzt schmeiße ich dir mal was rüber. Am 22.10. bin ich um 3 Uhr morgens auf Mallorca aufgestanden und nach Berlin geflogen zu dir. Und da gibt es einen Gast, der das Zitat brachte, Hausmitteilungen sind für Spießer. Wer war das?
Das war Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende.
Er ist danach getroffen.
Genau.
Nach dem Buch.
Nach dem Buch, genau.
Also nach dem ersten Schreiben.
Nach dem ersten Wurf, ja. Und wir haben das Ding ja auch erstmal liegen lassen und gesagt, ja, lass mal liegen und dann auch lange nicht angefasst, weil wahrscheinlich wir gespürt haben, dass das schwierig ist. Und da haben wir damals seinen Freund Max, der hat dann aus Südamerika raus, hätte ich beinahe gesagt, also hat er dann das gelesen, sehr wertschätzend, wirklich tollen Input gegeben und trotzdem haben wir es dann erstmal liegen lassen. So war es, glaube ich, ne?
In diesem Podcast, ich habe mir aufgeschrieben, ich blätter hier immer noch im Tagebuch rum, Zitat Döpfner, Minute 29, wer nicht so arbeitet, ist irgendwann komplett weg oder drunter eingekringelt, Digitalministerium.
Und ja, da waren viele coole Sachen in dem Gespräch. Ja.
Die Folge hat wirklich was gemacht, wo ich das jetzt hier so sehe. Wo auch davon sprach, sein Laptop abgeschafft zu haben, Mobile Only, also einfach so ein paar Dinge auch rausgehauen hat. Das fand ich doch äußerst spannend, weil wir danach gemerkt haben, wir sind da an was dran und danach auch viele der Verlage angefangen haben, eigene Podcast-Formate einzuführen.
Ja, dass wenn man vielleicht nochmal diese Startphase nochmal bewertet, was uns da geholfen hat, dann hat uns, glaube ich, geholfen, A, dass das Thema New Work dort aus der super, super engen Bubble in eine etwas größere Bubble gerade schwappte und dass Podcast so die zweite und entscheidende Welle in Deutschland bekam. Es gab schon mal ein paar Jahre vorher auch viele Podcast-Formate, aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was da losging. Und als wir zurückkamen und ich dann Philipp Westermeier fragte, ob wir quasi von seinem Team betreut werden können, da hatten die, glaube ich, gerade drei. Die hatten den eigenen Podcast. Sie haben, glaube ich, Moritz Fürste damals auch zugesagt, einen Podcast mit ihm zu machen, Mo Sports. Ich weiß nicht, was noch war. Und dann waren wir, glaube ich, Podcast Nummer 4. Wenn du heute auf die Seite guckst und die Shows, da musst du, glaube ich, 6-mal klicken, um bei unserem anzukommen. Und das ist wahrscheinlich 100, die sie jetzt machen. Mhm. Und die Anzahl der Podcast und der Podcast-HörerInnen natürlich explodiert. Und diese beiden Faktoren kombiniert haben uns, glaube ich, ganz gut angeschubst. Ja.
Dann war am 25.10.2017 auch noch ein wichtiger Tag, nicht nur für mich, sondern doch durchaus auch für uns beide. Da hat nämlich erst Tessa angefangen bei mir.
Wow. Ja,
die uns schon eine ganze Weile begleitet hat dann jetzt.
Sehr begleitet hat und auch viele, viele Termine für uns organisiert hat und nicht wegzudenken aus unserem Team.
Nee, definitiv. Also ich bin gerade ganz happy, dass ich hier mal reingucke in so alte Notizen. Ich neige zu sehr seltsamen. Das ist so eine Mischung aus To-Do-Listen, Tagebuch, sehr chaotischen Seiten. Ich bin ja dann doch der heimliche Kreative, nicht so geordnet manchmal, wie ich so tue.
Aber hast du immer noch dasselbe Buch oder hast du jetzt, ist das
nee, eins? Nee, ich habe für jedes Jahr andere.
Für jedes Jahr. Du hast jetzt alle vor dir, die fünf
das Bücher. Dieses Jahr.
Sehr schön.
Das ist 18. Sehr da oben gut. Stehen die anderen Jahre noch.
Ja.
Also das, natürlich genau, also wie schätzt du denn jetzt für jemanden, der jetzt dann sagt, so, ja, cool, Podcast, klar, groß, Riesenthema, wenn man das jetzt nochmal machen würde, würdest du das jetzt nochmal wieder machen oder nochmal neu machen oder was würdest du jetzt anders machen?
Auf jeden Fall. Ich habe ja einen kleinen zweiten Podcast angefangen im letzten Jahr, einen Unternehmenspodcast, nenne jetzt nicht das Unternehmen, aber wo es ein richtig Fachthema gibt, Direktmarketing, Dialogmarketing, wo ich nicht ein super Experte bin und wo ich quasi über diesen Podcast 8 Folgen waren es, glaube ich, ganz, ganz viel gelernt habe. Wird auch eine Fortsetzung des Formats geben, wo ich auch Gastgeber bin und dann jeweils echt Fachleute interviewen kann. Ich war etwas skeptisch, ob mir das nochmal so viel Spaß machen wird, wie es hier macht. Natürlich kann man es jetzt nicht ganz genau so vergleichen, aber es macht auch mega Bock. Es ist richtig cool. Und ich habe jetzt schon die nächste Idee, auch für einen Firmenpodcast, nenne ich natürlich hier auch noch nicht, weil die Firma die Idee noch nicht kennt. Mhm. Aber ich finde das Format nach wie vor wahnsinnig spannend. Und es gibt auch noch so viele Möglichkeiten, Podcasts auch anders zu machen. Zum Beispiel zu sagen, wenn wir nochmal neu anfangen würden, würde ich, glaube ich, wenn wir jetzt das Buch hätten, ne, was wir ja bald haben, aber noch keinen Podcast, dann würde ich, glaube ich, eher so nach den Kapiteln sortiert in Staffeln das Ganze machen. Ne? Dass man sagt, okay, dass wir immer 5, 6, 7 Folgen zu einem Thema machen, wie so eine Art Mini-Staffel, dann 2, 3 Wochen Pause, dann die nächste. Das könnte ich mir vorstellen, so als eine Alternative. Ich mag nach wie vor das Interviewformat sehr, weil es dazu führt, immer wieder Frische in den Podcast reinzubringen. Wenn du dir Podcast-Formate anhörst, wo immer dieselben beiden Menschen miteinander reden, gibt es dann auch schon mal so den Effekt, hey, ja, jetzt kann ich mal was anderes hören, weil das haben die jetzt schon alles 5-mal erzählt. Gibt's bei uns auch.
Wollte ich ja sagen, haben wir auch
erzählen
schon
wir unsere Geschichten bekommen. Auch, gibt's auch die Anmerkungen unserer HörerInnen. Aber natürlich nicht so extrem, weil wir in der Regel weniger reden als unsere Gäste. Ich glaube, es gibt keine Folge, wo wir mehr reden als unsere Gäste, zumindest wenn wir Gäste haben. Wäre auch schlimm.
Klar, also so eine Folge wie jetzt haben wir eigentlich nur ganz am Anfang einmal gemacht, in den Sommerferien. Einmal eine mit dir, eine mit mir. Dann eine Jubiläumsfolge und dann jetzt die hier.
Genau, dann haben wir diese mal 10 Folgen so Frage-Antwort auch gemacht. Ne?
Richtig, aber das waren ja eigentlich dann Fragen, die dann von den genau. Gästen dann kamen.
Ja. Ja, was ich mir ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, ganz ohne geht's nicht. Was ich mich so gefragt habe, wir haben ja einmal diese Folge gemacht, wo wir jede Folge ganz kurz erwähnt haben. Das wollen wir natürlich heute nicht machen. Aber was ich mir auch so vorgenommen habe, so im Bereich Social Media, um unseren Content auch nochmal zugänglich zu machen für Menschen, die vielleicht jetzt erst einsteigen oder später eingestiegen sind und sich fragen, welche Folgen soll ich eigentlich nachhören? Kann ich sagen, ja, jede ist irgendwie immer noch spannend. Mhm. Das Schöne ist ja, dass wir nicht wie Gabor Steingart, die Folge, die er heute aufnimmt, ist leider morgen dann schon langweilig. Zumindest bei seinem Morning-Podcast. Aber bei uns ist ja wirklich so, dass wir Folgen haben, die ganz, ganz, ganz am Anfang waren oder auch sehr früh waren, zum Beispiel auch wie die von Frithjof, die ja immer noch richtig viel gehört werden. Mhm. Und wir von Hörern auch hören, dass die teilweise mehrfach und immer wieder hören. Und ich habe mir mal so die Überlegung gemacht, wie wäre es, wenn man mal so thematisch Empfehlungen gibt. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, an welche coolen Startup-Unternehmer und Unternehmerinnen erinnerst du dich, die wir hatten bei uns? Ne? Dass man sagt, okay, jemand, der sich für Startup interessiert, der sollte auf jeden Fall, also der erste, der mir einfällt, ist natürlich Tarek Müller, About You. Aber dann fällt mir ganz schnell auch ein, eine Folge, wo ich nicht dabei war, was ich heute sehr bereue, dass ich nicht dabei war, war die Folge mit Hanno Renner, Personio. Mhm. Ich glaube, damals 60 Menschen, heute nicht mehr nur Unicorn, sondern irgendwie mit 6,8 Milliarden bewertet. Mhm. Unfassbare Geschichte in der Zeit. Wer fehlt dir noch ein bei dem Thema Startups?
Ja, wir können ja immer einen Satz dazu sagen und wenn du weißt, also Tarek vielleicht mal, würde ich auch sagen, ganz klar vorne und warum, weil die Haltung, die Tarek verkörpert, so spannend ist. Tarek hat, finde ich, etwas sehr Besonderes, nämlich sich nicht in vorgefestigten Konzeptdenken zu verlieren, sondern er macht sich seinen eigenen Plan und seine eigene Platte und hat diese Furchtlosigkeit. Das Zweite, was ich so spannend finde, das ist auch im Buch drin, es lohnt sich total zu lesen, das ist ein Kapitel, was vor allem aus deiner Feder stammt, beim Thema Führung, wie er auf Doppelspitzen setzt. Und ich habe das mal bei IO selber gemacht mit einer Doppelspitze und habe das bei Blackboard auch. Längst nicht so erfolgreich, wie Tarek das umsetzt, der das halt enorm konsequent gemacht hat. Und das ist aus einer Intuition plus eigene Erfahrung raus entstanden, wo andere sagen würden, ja, macht keinen Sinn. Und das finde ich bei ihm so spannend. Bei Hanno, das ist eine sehr kurze, knackige, ruhige, entspannte Folge. Es war ein schöner Tag in München, den kenne ich auch schon recht lang. Und er ist auch Kunde von uns, beziehungsweise wir dann auch von ihm und haben es auch als Tool selber genutzt. Also wir haben wirklich, er hat bei uns die Accounts noch selber aufgesetzt von Personio. Und ich habe ihm auch neulich geschrieben, als ich da über ihn gestolpert bin auf YouTube, das ist eine total irre Story, weil er ist so vom Typ her einer, der hat das nicht so geplant. Der ist ein Problem angegangen, was ihn gestört hat. Mhm. Und die nächste, die mir dann einfällt, ist unsere Folge mit, jetzt musst du mir helfen, N26.
N26, Martin Schilling.
Mit Martin, richtig.
Genau, ist ja kein Founder in dem Sinne, er hat sich nicht gegründet, aber es ist ein Scale-Up, Startup, Scale-Up. Ja, coole genau. Geschichte auch. Ne, gerade als Folge 299.
Weil Martin etwas sagt, und da fallen mir noch ein paar andere Folgen zu ein, Martin sagt etwas, und zwar, wenn du mehr Absicht hast, als einfach nur Kohle damit zu verdienen, dann kannst du nachher auch wirklich Dinge verändern. Und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte mit Adrian zusammen mal eine Firma, Adrian Locher, lohnt sich auch anzuhören, die Folgen, halte ich für auch einen der besten Unternehmer, die ich kenne, weil auch mit der richtigen Intention unterwegs. Aber die Firma, die wir zusammen gehabt haben, die war nicht so erfolgreich, wie wir uns das erhofft haben. Wir haben mit unfassbarer Kraft viel geschafft, über das ich immer noch erstaunt bin. Aber wir hatten so das Ziel, groß machen, verkaufen, los geht's. Und das ist kein Ziel. Das ist nachher, das kann ein Ergebnis sein. Eins von ganz vielen. Ja. Aber das an sich ist kein Ziel. Und das bringt Martin rüber mit einigen sehr guten Tipps zum Thema Skalieren und Team und Aufbau.
Finde ich sehr gut, ja. Ich hau mal ein paar andere Namen raus. Mhm. Konstantin Mehl.
Oh ja, super.
Gründer der hat mich von unfassbar beeindruckt. In der, diese Ruhe, diese Überlegenheit, unfassbar. Also, ja.
Da fand ich mehrere Sachen cool. Bei Konstantin fand ich wirklich gut, das Thema, sich nicht stressen zu lassen von großen Namen, sondern auch der eigenen Wahrheit zu folgen, ähnlich wie bei Tarek. Und einige sehr, sehr hands-on organisatorische Themen. Also, das ist zum Beispiel eine Folge, die ich meinem neuen PA und Kollegen Misha empfohlen hatte, der da auch reingehört hat, weil Konstantin sehr klar beschreibt, wie er das Thema internes Messaging managed, Meetings managed und auch wieder hier basierend auf einem eigenen Thema, Problem, ein neues Startup angeht in einem riesigen Markt, nämlich Healthcare, was eines der ganz großen Märkte der Zukunft sein wird, neben Education und Work und Finance.
Ja, was herausragend wichtiger Punkt, zweiter Punkt, der Für mich wichtig war den ja schon bei der ersten Gründung Foodora, richtig? War das erste Foodora? Ja. Der ist ja mit seinem Co-Founder durch München gelaufen und hat mittelständische Unternehmen interviewt. Und zwar war die Eingangshypothese mittelständisch, also eher kleinerer Mittelstand, die haben ganz viele Probleme, insbesondere auch im Softwarebereich gibt es nicht die richtigen Produkte. Und wir wollen mal rauskriegen, was sind die richtigen Produkte. Und das, was sie eigentlich machen wollten, war irgendwie Software für kleinen Mittelstand. Und dann haben die sehr viele Restaurants, auch so eher ein bisschen hochwertige Restaurants, auch Restaurantbetreiber interviewt. Und die haben alle gesagt, naja, wir haben hier, wie ihr seht, nur 20 Plätze. Und wir könnten aber locker 80, 90, 120 Mahlzeiten raushauen. Das kriegen wir aber nicht hin auf den Plätzen. Wenn ihr uns helft, das auszuliefern, dann könnt ihr irgendwie 20-30% kriegen, so erinnere ich das. Und das, was er daraus gelernt hat, ist eben diese ständige Auseinandersetzung mit den Kunden. Immer wieder fragen, was brauchst du, was ist dein Problem, hier ist unsere Lösung, was funktioniert für dich, was funktioniert noch nicht, fand ich richtig gut.
Was übrigens etwas ist, und mir fällt das schwer, diese Disziplin aufrechtzuerhalten, das immer wieder zu tun, obwohl wir sehr viel weniger Kunden haben, aber Leute, die eine Passion für Consumer Products haben, was Riesenmärkte sind, die tun das. Also Tim Cook, den wir bisher nicht im Podcast hatten, der Apple CEO, wäre übrigens mal ein super Gast, Michael, leg dich mal ins Zeug. Ja. Die erste Three Billion Dollar Company, genau. Ja. Der macht das morgens angeblich auch. Also der steht extrem früh auf, irgendwie so noch eine 3 davor und liest dann hunderte von E-Mails von Kunden.
Ja, ich folge ihm nicht mit 3 Uhr aufstehen, das weißt du, da kommen wir später drauf, wenn wir vielleicht die Podcasts zusammenfassen, die so sich mit dem Thema Ressourcen, eigene Ressourcen und Gesundheit beschäftigen. Aber lass mal bei den GründerInnen bleiben, das sind fast alles Männer, aber ich habe ja noch mindestens eine Frau. Fangen wir mal mit dem nächsten an. Adrian hast du genannt zum Thema AI, ganz faszinierend, was der auch erzählt hat, wie er es erzählt hat, wie sich das Thema entschlossen hat, wie er, zweite Folge, wie er da jetzt diesen Campus aufbaut, aber beim Stichwort AI fällt mir auch Michael Brehm ein mit i2x, der ja schon vorher eine beeindruckende Karriere als Scale-Up-Unternehmer und dann später auch nochmal wieder Gründer und nochmal wieder Gründer hinter sich hat und der dort eben das Schlagwort Augmented Intelligence für uns gebracht hat, gesagt hat, er will helfen mit Hilfe von Machine Learning Menschen smarter zu machen und nicht sie zu ersetzen und das eben mit einem Software-as-a-Service-Produkt, was Callcenter-MitarbeiterInnen und Vertriebsleuten hilft, Gespräche besser zu führen, weil sie eben in Echtzeit gemessen werden, Lautstärke, Intonation, Geschwindigkeit, welche Worte werden benutzt und dann ein Dashboard, was dann dem Callcenter-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wirklich Hilfestellung gibt, im Gespräch besser zu werden und das fand ich sehr beeindruckend auch. Ja, ja, wer fällt dir noch ein?
Startups. Also Verena, natürlich ein absolut notwendiger Startup, All-Time-Classic mittlerweile.
Ja.
Warum? Weil Verena für mich, Verena Pauster, zusammen auch mit ihrem Mann Philipp, wobei die eigene Firmen haben, aber die haben nicht nur das Thema Startup, sondern auch, wie halte ich mein Leben drumherum in den Griff? Meine Patchwork-Familie, meine Familie, in Kombination mit wirklich wichtigen Themen, nämlich Bildung und Digitalisierung, vor allem auch bei Kindern. Das finde ich faszinierend und sie hat auch einen ewigen Antrieb. Also wenn ich ihr schreibe, dann ist sie immer zack am Zurückschreiben, immer gut drauf dabei und das geht nur, wenn du halt wirklich das Gesamtbild betrachtest und das finde ich bei ihr faszinierend.
Ja, ganz stark, ja, finde ich auch. Richtig gutes Beispiel. Dann habe ich hier noch stehen Philipp Westermeier.
Oh ja, Philipp. Aber Philipp würdest du in die Kategorie Startup packen?
Naja, also er hat mehrere Startups gegründet.
Unternehmer der Hamburger Society.
Ja, aber es ist ja jemand, der auch immer wieder neue Dinge startet, der ja.
Ja, das stimmt.
Auch Online-Marketing-Rockstars ist ja eher auch ein Zufallsprodukt, weil er hat nicht das gestartet, um ein Unternehmen zu gründen, sondern er hat es gestartet, um Konferenzformat, Weiterbildungsformat zu kriegen, weil er das Gefühl hatte, in dieser Branche gibt es einfach nichts Gutes und ist dann über den Erfolg eigentlich auf den Geschmack gekommen, sein eigentliches Geschäft, Agenturgeschäft, eben nicht weiter zu betreiben. Das haben seine Partner dann weiter betrieben, hat mit demselben Gründerkreis ja dann die dritte Firma mit OMR gegründet und hat es eben geschafft, und das finde ich so stark, aus einem One-Trick-Pony ganz, ganz schnell, nämlich einmal im Jahr eine Konferenz zu machen, ganz, ganz schnell eine integrierte Medienmarke zu machen, die so robust aufgestellt ist, dass sie so etwas wie Corona eben nicht nur nicht nur überlebt hat, sondern als Turbo genutzt hat für die Entwicklung in neue Felder. Das fand ich eine bemerkenswerte Geschichte. Deswegen,
und das bei einem Geschäftsmodell, wo du denkst, es müsste ja eigentlich implodieren, 50.000 Leute, die nach Hamburg kommen, die auf einmal 2 Jahre nicht mehr kommen, da weiterzumachen, sensationell. Und Philipp ist für mich auch on top, ich hätte ihn jetzt fast in die Kategorie Leadership gezählt, weil er verkörpert für mich den Inbegriff eines guten Leaders, der humble ist und nicht das Ego vorne stehen hat. Und das immer mit einem Interesse und einem Charme und Aufmerksamkeit, die ich bei keinem anderen Menschen so sehe in dem Alter wie bei ihm, der, also Alter ist gut, ähnlich alt, wo ich immer wieder denke, boah krass, also wie viel macht es eben aus, wenn jemand dir die Hand gibt und dabei aufmerksam ist.
Sehr stark.
Ich habe ein Gründerpaar, was mir einfällt, die ich wirklich stark fand, beide, wo ich viel gelacht habe im Podcast. Anna und Stefan Lemke von Ankerkraut, von denen ich bis heute profitiere, weil ich herausragend gute Gewürze auf auf mein Essen und die Kochversuche, die ich mache, streue. Und warum? Wie die beiden rangegangen sind in das Thema und wie viel die lachen, sich selber auch nicht immer zu ernst nehmen. Und dabei ein wirklich tolles Unternehmen aufgebaut haben und auch als Paar sich da reingeschwungen haben. Eine geile Folge, lohnt sich total.
Ja. Die hätten wir wirklich als Film machen müssen, wie touchy die miteinander waren, auf so eine ganz, ganz angenehme Art. Ich bin ganz, ganz glücklich. Jetzt bin ja jetzt auf Mallorca, arbeite hier einen Monat. Und wir werden die beiden jetzt am kommenden Samstag treffen. Wir werden die besuchen und die kochen für uns. Da freue ich mich ganz großartig dann drauf.
Ja. Bestell schöne Grüße, mach ich bitte.
Genau. Dann haben wir noch zwei weitere Frauen, die packe ich mal zusammen. Katharina Wolf und Kascha Mohl. Ja. Beide in dem Thema tätig. Katharina über einen Umweg. Die hat ja erst eine Personalberatung gegründet. Da haben wir sie auch ganz früh im Podcast gehabt. Aber die hat jetzt mit ihrem Frauenmagazin Strive, ich verwechsel den Namen immer, es tut mir wahnsinnig leid, was ich richtig gut finde. Die hat eine Zielgruppe ermittelt, Frauen in Führungspositionen, das sind irgendwie, hat sie glaube ich ausgerechnet, über 2 Millionen. Für die gab es nichts und hat dieses Magazin gemacht. Und Kascha eben mit Emotion, was sie nicht gegründet hat oder zumindest mitgegründet hat bei Gruner und Jahr, dann aber rausgekauft hat, dafür aber einen eigenen Verlag gegründet hat, in einem Feld, was ja eher so, sagen wir mal, eine, ich will nicht sagen sterbende Industrie, hoffe ich nicht, bin ein großer Fan nach wie vor von gut gemachtem Journalismus, aber in einer hart umkämpften und eher schrumpfenden Industrie mit diesen klassischen Produkten, und ich finde, die machen das beide ganz fantastisch und deswegen würde ich die auch beide gerne nennen.
Folge 229, Philipp und Waldemar.
Jo.
Ah, sichi.
Die Einhörner.
Ja, also
einer unserer erfolgreichen, sehr erfolgreichen
Folgen. Du, ein Leben ohne die Einhörner wäre kein lustiges Leben, ne?
Ja. Ja, großartig. Die haben wir auch uns immer vorgenommen, dass wir die so zur Art Stammgästen machen. Das müssen wir den beiden eigentlich nochmal vorschlagen. Eine tolle Folge, auch wenn man die beobachtet, was die in den letzten Jahren gemacht haben, auch wie die auch mal gegen Wände gelaufen sind, diese ganze Geschichte mit dem Olympiastadion, was sie gemietet haben, wo sie so eine Art Volksversammlung machen wollten, um politischen Meinungsbildungsprozess mal anders zu denken, extrem hart vorgeführt worden sind von Jan Böhmermann, trotzdem ihren Weg weitergehen. Das Thema Eigentum völlig neu definieren und mithelfen in Deutschland, diese Idee von Eigentum neu zu definieren für Firmen. Tolles Team auch, ja.
Dann eine Folge, bei der ich nicht dabei war, die mir auch einfällt. Es ist keine Startup-Folge, es ist aber eine Gründerfolge mit Rainer Schaller. Die hast du mit Philipp aufgenommen.
Ja.
Das ist bei uns 215 gewesen.
Ja, dann können wir gehen wir einfach so ein bisschen weiter in Unternehmer. Also von Startups zu Unternehmern, die schon ein bisschen
länger da sind. Wie würdest du das abgrenzen, dass wir sagen, wer jetzt reinhört, dass wir vielleicht hier auch Marker setzen können und sagt, hey, ich will jetzt in die Kategorie Unternehmer. Wie würdest du jetzt Unternehmer abgrenzen von Startups?
Genau, also Unternehmer von Startups abgrenzen, indem wir die vielleicht offizielle Startup-Definition nehmen, 10 Jahre. Das habe ich zumindest häufiger gelesen. Alles, was älter ist als 10 Jahre, ist dann kein Startup mehr. Und Rainer Schaller mit der RSG Group, Europas Marktführer für Fitnessstudios, ist da sicherlich ein gutes Beispiel, eine ganz spannende Folge auch. Mag ich auch immer Folgen, wo man dann tiefgründiges hört, was du nicht sofort auf dem Schirm hast. Bei ihm war das Thema Love Parade, wo er als Investor reingegangen ist, kurz bevor dieser schlimme dieses schlimme Unglück passierte, sehr schlimme, mit wahnsinnig viel Verletzten und Toten, und wie er damit umgegangen ist, war eine sehr, sehr berührende und interessante Story. Und er uns quasi im Podcast gesagt hat, als wir auf das Thema kamen, wir hatten es vorher angesprochen, können wir darüber reden, sagte, okay, wenn wir da hingehen, dann können wir nicht mehr zurückgehen. Also, weil das immer so ein Thema ist, wo er dann auch danach auch ein Ende braucht. War irre. Wenn wir bei der Kategorie bleiben, Unternehmer, fällt mir sehr, sehr ein Alexander Sixt. Mhm. Auch eine Folge, wo du, glaube ich, nicht dabei warst. Mhm. Unglaublich liebevoll über seinen Vater spricht, über seine Eltern spricht. Sehr offen teilt, was seine Irrungen und Wirrungen auf dem Weg waren, was seine Prinzipien sind, wo er selber noch sucht. Ganz, ganz offen, ganz verbindlich, herzlich. Toller Unternehmer, der ja ganz große Fußspuren vor sich hat, die er zusammen mit seinem Bruder nicht einfach hinterherläuft, aber sie im Blick behält, was der Vater da oder die Eltern gemeinsam ja vorgemacht haben, und die mit dem Umbau von Sixt weg von einem ich vermiete Autos hin zu einer App für Mobilität, was wirklich ein richtiger Bold Move ist, was ich finde in der Fachpresse noch nicht so anerkannt worden ist, wie ich finde, dass dieser Weg das verdient. Und ja, also war auch eine tolle Folge. Wen haben wir da noch bei Unternehmern?
Da fällt mir ein, muss 100, eine 100er Folge, aber Richtung 200 gewesen sein, Cohen van Ostrom, krass. Edge Technologies, ein holländischer Unternehmer, aufgezeichnet in Amsterdam, gibt es auch ein YouTube-Video zu, da bin ich mit MP hingefahren. Und warum so spannend? Er kommt aus der Baubranche, aber vor allem auch dem Blick eines Architekten und Projektentwicklers, und ist da sehr klar, das Thema Nachhaltigkeit, sprich, wie kannst du energieeffizient bauen und Co., hat einen riesen Impact, weil dieser Sektor so wahnsinnig viel Anteil hat an CO2-Ausstoß. Und er geht das Thema sehr viel ganzheitlicher an. Und es gibt einfach viel zu gucken. Also du kannst was anfassen, du siehst das Büro, also du verstehst eben auch, wie Dinge wieder zu recyceln sind. Und er ist dabei auch sehr erfolgreich damit. Und das finde ich für eine schöne Kombi. Baut hier auch in Hamburg jetzt ein Gebäude, wenn ich mich nicht irre. Und in Berlin auch gerade was gebaut. Also das lohnt sich sehr, dieses ganze Konstrukt Edge Technologies anzuschauen.
Ja. Das ist eine Folge, die du alleine gemacht hast, wo ich auch sehr, sehr gern dabei gewesen wäre. Wirklich ein imponierend, auch die Story, wie er auf das Thema nachhaltiges Bauen gekommen ist, glaube ich, durch die Arbeit von Al Gore angeregt. Mega, mega Folge, ja. Dann haben wir deine Freundin Katharina, die
Die mir jetzt auch eingefallen,
über einen sehr ungewöhnlichen Weg Unternehmerin geworden ist, quasi reingeboren in eine Unternehmerfamilie, aber es war eigentlich nicht der Plan. Sie hat Psychologie studiert, war dann auch in der Ausbildung zur Psychotherapeutin, die sich ja dem Psychologiestudium anschließt, und ist dann auch ein bisschen durch nicht so schöne Umstände, der Vater verstorben, sehr schnell in diese Rolle gekommen als Vorsitzende des Gesellschafterausschusses, das Unternehmen für die Familie quasi nicht operativ, aber strategisch zu führen. Kannst du dich noch erinnern, wo wir die Folge gemacht haben?
Ja, das war nämlich eine Folge, weil sie musste nach Frankfurt oder sowas fliegen, und wir haben die im Auto aufgenommen am Flughafen und saßen da und haben dort aufgezeichnet und haben auch da das erste Mal gemerkt, dass es eben überall geht und dass es drauf ankommt, welche Energie entsteht in dem Gespräch. Und sie lässt eben sehr viele Einblicke zwischen den Zeilen zu und hat uns auch mal gesagt, dass diese Folge auch viel unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört wird. Genau, Katharina Lilienthal.
Sehr gut.
Müsste eine der, ich weiß nicht welche Folge, aber müsste auch eine der ersten Folgen sein, unter 100 auf jeden Fall.
Ich werde im Nachgang zu der Folge mal ein paar Posts machen, wo wir die ganzen die Sachen nochmal aufzählen mit auch den passenden Zahlen, und auch vor allem, wenn wir jetzt ein paar vergessen, dass wir die dann noch nachliefern. Wer fällt dir noch ein bei Unternehmern? Wir müssen nicht vollständig sein.
Also es gibt natürlich, wir haben, also einer, der mir auf jeden Fall einfällt, ist Matze von Jimdo. Den finde ich wirklich großartig und bemerkenswert, weil Jimdo einen ganz eigenen Weg mit auch Höhen und Tiefen hingelegt hat. Und für ihn, ich habe neulich mal mit ihm in einem Panel gesessen, Und wenn man ihn dann eben fragt nach Fehlern, dann sagt er, da würden zwei Seiten nicht reichen oder verschiedenste mehrere Seiten nicht reichen und trotzdem würde er es immer wieder so machen. Und er ist immer im Unternehmen geblieben und hat aus dem Doing heraus gelernt. Und solche Unternehmer bewundere ich sehr. Ja. Da fällt mir gleich ein zweiter ein, den ich dann gleich nenne, der was Ähnliches
gesagt hat. Kurz den Nachnamen noch, Henze, ne? Matthias Matze Henze. Sorry. Genau. Hm. Nö, ja, ist
gut. Genau.
Wer fängt denn noch ein? Entschuldigung, ich habe dich Rüde unterbrochen.
Und das ist okay. Rüde war auch mal Gast bei uns, aber das ist eine andere Kategorie. Thomas Riedel.
Ja.
Riedel. Großartig. Von Riedel Kommunikation. Der hat so eine geile Folge. Ich weiß es noch ganz genau, wir haben die aufgezeichnet. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und du kanntest ihn vorher, meinte so, das ist ein geiler Fit. Der hat im Prinzip für die ganzen Formel-1-Teams und Co. das Thema Kommunikation aufs nächste Level gebracht. Und wenn man jetzt so denkt, so, ja, ist ein Funkgerät und fertig. Nee, es muss halt in verschiedensten Situationen funktionieren, muss super schnell gehen, muss fast Realtime sein. Und der ist da so reingestolpert und hat das immer weiterentwickelt und ist auch diesem Unternehmen treu geblieben und versteht halt auch nicht, dass man sowas gründet, um es zu verkaufen. Und da sieht man den Unterschied zwischen dann eben dieser Startup-Denke, die häufig dann auch verblendet, oder einer, ich will nur Geld verdienen, denke, und einem, ich will hier ein Problem angehen und ich habe auch gar keine andere Alternative. Das ist schon auch eine ganz starke Kraft eines Unternehmers. Und also ihn würde ich auch gerne mal verfilmen.
Ja, dann musst du unbedingt hin. Ich war ja bei ihm in seinem Stammsitz und Lager- und Technikabteilung. Der hat ja nicht nur Formel 1, der hat Olympische Spiele, der hat NBA, der hat Fußball, der hat America's Cup, die Übertragungstechnik revolutioniert. Und bemerkenswert fand ich seine Einstiegsgeschichte, als erzählte seine Eltern mit dem Blumengeschäft, also er kommt aus einer Unternehmerfamilie, und sein Vater ihm gesagt hat, pass mal auf, mein lieber Thomas, du stellst dich mal an die Tür und verabschiedest unsere Kunden. Da war irgendwie noch ein ganz kleiner Steppke. Und diese Kundenorientierung, die er quasi durch das Blumengeschäft der Eltern mitbekommen hat, als auch ein Antriebsmotiv für die eigene unternehmerische Geschichte, das fand ich großartig. Ja, wir hatten aus dem Kommunikationsbereich noch andere Leute. Mirko Kaminski von Achtung, eine wirklich tolle Unternehmergeschichte auch, der sich quasi in eine ganz, ganz kleine Agentur, mal die Achtung hieß, die es schon gab, nicht reingekauft hat, aber quasi eine Abteilung gegründet hat und dann die eigentliche Agentur dramatisch überholt hat und dann irgendwann seine eigene Mutter gekauft hat. Und ihm gehört der Laden, glaube ich, ganz jetzt. Und der unglaublich offen erzählt hat, was er alles nicht kann. Also so ungefähr von 20 Sachen, die Unternehmer können sollten, 17 nicht, und 3 aber dafür richtig gut und die anderen eben gut abgedeckt durch Kolleginnen und Kollegen. Fand ich auch eine bemerkenswerte Geschichte. Und wenn wir schon beim Thema Kommunikation bleiben, dann natürlich meine beiden alten Chefs, Reinhard Springer, Konstantin Jacobi. Die haben natürlich mich auch nochmal mit Wärme und Wehmut erfasst, auch auf Mallorca aufgenommen, die wirklich in dieser Branche ganz, ganz viel fürs Thema New Work getan haben, ohne das damals zu wissen, die eben gesagt haben, du musst in eine Agentur mit mehr als 40, 50 Leuten fängt an, Politik zu machen, also mach Zellteilung, lass die klein bleiben, lass die schlank bleiben, lieber viele Schnellboote als einen großen Tanker und gesagt, getan, Regel und Checklisten und was die alles hatten damals schon, klaren Purpose, klare Werte, Grundgesetz, was einmal im Jahr vorgelesen wurde, ganz, ganz viele Dinge, die damals so ein bisschen auch so von Kritikern, ja, das ist ja wie eine Sekte, diskreditiert wurden, aber extrem erfolgreiches Unternehmensmodell für eine Agentur gesetzt haben. Also war schon ziemlich cool.
Was wäre denn die nächste Kategorie, wenn wir die mal aufmachen?
Ich habe eine schöne noch. WissenschaftlerInnen, die also an Universitäten lehren und forschen.
Dann weiß ich auch jetzt, wer deine erste Nennung wäre.
Ja, meine erste Nennung ist wirklich eine Frau, die mich in den letzten 2 Jahren wahnsinnig fasziniert hat, die ich durch Zufall entdeckt habe beim Lesen eines Harvard Business Review Artikels, Amy Edmondson von der Harvard Business School.
Komisch, dass er Gedanken übertragen.
Ich über LinkedIn kontaktiert habe und nicht gedacht habe, dass sie antwortet. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, unsere tollen Gäste auch namentlich zu nennen, die wir hatten, um Leuten, die unseren Podcast nicht kennen, zu sagen, guck mal, wir hatten schon ganz viele Stars, und dann sagt sie, Michael, I would love to be on this list, aber ich habe leider gar keine Zeit. Und ich bin einfach dran geblieben und irgendwann hat sie dann Ja gesagt. und dieses Konzept der psychologischen Sicherheit in Teams, wie sie das entwickelt hat, ihren eigenen Weg, aber auch ihre eigene Geschichte mit Buckminster Fuller, dieser Futurologe, muss man ihn, glaube ich, nennen, für den sie gearbeitet hat. Also da waren so viele spannende Aspekte in der Folge. Das ist die erste, die mir einfällt. Aber wir hatten natürlich ganz, ganz viele andere.
Gut, dann hatten wir als Wissenschaftler Fridtjof Bergmann himself an der Uni gelehrt. Ich habe mir auch seine alten Räume angeschaut mit meinem Team da vor Ort und konnte auch sehen, was er da für Fußstapfen hinterlassen hat. Und auch über die Trauerfeier beziehungsweise auch den Austausch in Tessa mit der Familie gepflegt hat, gemerkt, welchen Impact er eben hatte in dieser Szene und wie hoch die ihn halten. Und nicht jetzt nur hier bei uns, sondern eben auch auf wissenschaftlichem Niveau und mit der wissenschaftlichen Arbeit dahinter. Das hat mich schon sehr fasziniert und lässt mich eben auch sehr humble werden gegenüber diesem Thema, wo man sagt, so jetzt habe ich drei Headlines gelesen und denke so, super, bist der Experte. Und dann tauchst du ein bisschen ein und merkst plötzlich so, boah, there is a lot behind it. Würde ich ganz klar in diese Kategorie auch mit reinziehen.
Mhm. Genau, dann jüngere Folge Stefan Jansen. Mhm. Deutscher Wissenschaftler, der auch durchaus international Beachtung hat. In verschiedenen Rankings, der mit 29, glaube ich, Gründungspräsident der Zeppelin-Universität war, heute auch Unternehmer ist, viele kluge Bücher geschrieben hat. Ich habe sein Buch über Bildung gelesen und ihn dann vorgeschlagen bei uns. Fand das auch eine ganz, ganz tolle Folge. Und wir haben ihn ja auch als Autor für unser Buch, fürs Nachwort gewinnen können. Das ist jemand, der hängen geblieben ist, auf jeden Fall.
Dann würdest du Benedikt Herles in die Wissenschaftskategorie zählen oder ja auch?
Nimm ihn ruhig rein. Also hat sich ja wissenschaftlich fast
betätigt. Wissenschaftlich vorgegangen bei den Themen und sehr, sehr klar in seinen Aussagen, er hat zukunftsblind geschrieben. Und du hast das Buch sehr gefeiert, fand ich auch zu Recht, weil ich fand ihn auch, er hat einfach gute Sachen angeregt und das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Das muss unter 100 gewesen sein.
Ja.
Genau.
Dann hatten wir auch jüngere Folge Manfred Ketz de Vries, Psychoanalytiker und Managementprofessor in SEAT, vorher aber auch in Harvard studiert, auch abgefahrener Typ, der wirklich eine Menge gesehen hat und sich auch so einem Coach für Top-Executives entwickelt hat und auf einem ganz anderen Weg aber zu ähnlichen Erkenntnissen auch gekommen ist, wie wir. Er benutzt das Wort New Work nicht, aber ganz, ganz viel von dem, was wir damit verbinden, hat er gut durchleuchtet zum Thema Leadership, Team Building, hat er ganz, ganz tolle.
Habe ich viel aufgeschrieben in der Folge, sage ich noch. Ja. Dann natürlich IBM, Professor Hildesheim.
Den würdest du als Wissenschaftler sehen, den hätte ich jetzt eher.
Ich fand ihn.
Ja, finde ich aber gut. Also die Folge war
auch krass. Ich weiß ja nicht, welche Kategorien du hast, weißt du?
Genau. Also da hätte ich jetzt Konzern gesagt, aber sag mal,
ist alles, was da hätte ich gesagt, also. Er hat ja auch geforscht und auch in den Erklärungen. Ich fand ihn halt sehr gut in dem Bereich Übersetzung von Forschungsarbeit, wichtigen Technologien, Grundverständnis in quasi Anwendungsgebiet. Und das ist Fridtjof zum Beispiel auch in seinem Bereich. Aber er hat uns ja nun wirklich das Thema Quantum Mechanics und Quantentechnologie erklärt nochmal. Da würde ich ihn reinzählen, deswegen, ja.
Ja, na, finde ich super. Dann natürlich Robert Waldinger. Auch Harvard, nicht Business School, sondern Medical School, der die Langzeitstudie für Glück, Gesundheit und Lebensalter führt. Der vierte Leiter dieser Studie ist einer der 10 meistgesehenen TED-Talks. Großartige gemeinsame Stunde mit ihm, der uns dann in dieser Folge auch den Namen genannt hat des amerikanischen Präsidenten, der Teil dieser Studie war, nämlich JFK, was ich sehr spannend fand in dem TED-Talk.
Du hättest jetzt spoilern können, dass man diese Folge hören muss. Um
auch den Namen muss man auch hören. Ja. Kann man hören, man muss gar nichts. Und dann haben wir noch gehabt Ada Pellert, eine österreichische Hochschullehrerin, die im Digitalbeirat war, sehr viel zum Thema Diversity Inclusion geforscht hat. Die fand ich auch richtig cool. Mhm. Und dann haben wir eine Wissenschaftlerin gehabt, die zum Thema Habits zu den weltweit führenden Forscherinnen gehört, Psychologieprofessorin Wendy Wood. Na, die hat Good Habits, Bad Habits geschrieben. Die Professorin an der University of Southern California, das war auch krass, fand ich, ja. Das sind so die, die mir einfallen, aber mir fällt noch einer, den hast du alleine gemacht.
Andrew Huberman.
Andrew Huberman, der, glaube ich, in dem Jahr auch bei Tim Ferriss im Podcast war, also ein richtig gefeierter Weltstar. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu der Begegnung, also, aber ich bin hier neidisch, dass ich nicht dabei war.
Mein guter Kumpel Dirk hat ihn geholt für ein EO-Event und ich habe ihn danach angequatscht und meinte, hey, hast du Bock, dass wir einen Walking-Podcast aufnehmen? Wir haben das als Format getestet mit MP in Planten und Blumen. Also MP und Leon haben gefilmt und ich habe die Mics getragen und wir haben dann gequatscht. Und er ist einfach auch echt eine Erscheinung. Also der fällt halt richtig auf. Einer führenden Neurowissenschaftler. Und was ihn so auszeichnet ist, das ist ein so geiles Thema, was er macht. Also es geht, es ist super relevant, ne? Das Thema, was macht den ganzen Tag auf dem Screen schauen mit uns? Wie beeinflusst Atmung die Angstzustände und hat eine krasse eigene Story. Und diese Folge ist auf YouTube ist die bei mir völlig durch die Decke gegangen. Wir haben dieselbe Folge quasi als Film mit veröffentlicht, weil ich glaube, er war dann auch bei Joe Rogan. War nicht bei Joe Rogan? Ja.
Ja, ja.
Und dann, also das ist, der hat auch eine gute Stimme. Also es, insgesamt lohnt sich das sehr, ihm auch auf den Kanälen zu folgen. Also er ist sehr anwendungsnah für super relevante Themen.
Ja, krass. Jo.
Weitere Kategorie.
Kategorie. Vielleicht bleiben wir bei Autorinnen und Autoren, die wichtige Bücher im weiteren Umfeld für New Work geschrieben haben. Da ist sicherlich einer, der dir sofort einfällt. Frederic Laloux.
Ach, natürlich, ja klar. Ja, sorry, Reinventing Organization.
Nee, gar nicht.
Super.
Ja.
Das war also richtig, richtig gut. Nachts aufgenommen, einmal verschoben, weil er seine Impfung hatte und flach lag und wir nachts aufgestanden sind. Ich weiß es noch, das war eine Neidfolge.
Ja. Ja, die sind wir mitten in der Nacht aufgestanden, um ihn zu sprechen. Ja, genau.
Richtig gut.
Großartig, ja. Der ja sein ganzes Wirken weiterentwickelt hat, weg vom Thema neues Arbeiten hin zum Thema Nachhaltigkeit, obwohl er das Wort selber nicht gerne benutzt, aber mit seiner neuen Firma, hilf mir kurz den Namen.
Irgendwie the Week oder sowas.
Ja, The Week, also eine Week. Experience, die Menschen helfen soll, zu verstehen, wo der Handlungsbedarf liegt, um den Planeten wieder zu heilen. Auch, glaube ich, noch Geld sucht für Produktion von Filmmaterial, dass er für diesen Coaching, Trainings, Beratungsansatz braucht. Wirklich toll und bin gespannt. Wir werden ihm natürlich ein Buch schicken, ob er das eben auch merkt, dass wir dieses Thema genauso wichtig finden wie er, denn wir haben es ja auch im dritten Teil, wo es eher um gesellschaftliche Bereiche geht von New Work, auch aufgegriffen. Dann fällt mir ein Brian Robertson, der Autor von Holacracy, der mich auch sehr begeistert hat, der mit 19 schon irgendwie Software mitgeschrieben hat, die Satelliten zum Mars geflogen hat, also abgefahren, aber der natürlich mit diesem Ansatz des Führen ohne Linienführung, nämlich Führen nur in Rollen, mit dem Holacracy-Ansatz schon einen ganz wichtigen Beitrag zur New Work-Diskussion geliefert hat.
Wir hatten Wolf Lotter, Journalist, Wolf Autor. Lotter. Und wie du gesagt hast, die Edelfeder bei
Brand 1. Mitgründer und eben auch Edelfeder dort und jemand, der sehr viel schreibt, der auch sehr viel polarisiert, Klartext redet. Dann hatten wir
Insa
Glasing, genau. Das kann man ganz vielen Stellen nennen. Die hätte man als Gründerin nennen können, die hätte man als Top-Managerin nennen können. Aber ich finde sie auch gut mit ihrem Buch Der Zwei-Stunden-Chef, interessanterweise noch nicht gegendert, aber ist auch schon 3 Jahre her, da war das Thema noch nicht ganz so heiß. Der Zwei-Stunden-Chef, ein Buch, wo sie aus eigener Erfahrung berichtet, beide Arme gebrochen bei einem Reitunfall, 6 Wochen aus dem Unternehmen, Top-Führungskraft, CEO einer deutschen Tochter eines amerikanischen Konzerns und dachte, der Laden fällt mir auseinander, kommt wieder und alles läuft richtig gut. Und sie fragt sich, oh mein Gott, brauchen die mich gar nicht mehr? Und ihr Führungsteam sagt, doch, wir brauchen dich, aber anders als vorher. Und der Arzt gab ihr dann noch mit, und mehr als 2 Stunden kannst du in den ersten Wochen sowieso nicht arbeiten, und hat dann versucht, ihre Führungsrolle mal neu zu definieren. Wenn ich nur 2 Stunden am Tag habe, was sind die Themen, die ich unbedingt machen muss? Wirklich ein schönes Buch, schöne Folge. Ja, dann hatten wir den legendären Stephen, nicht A. Covey, weil der leider nicht mehr lebt, aber den ebenso legendären Stephen M. Covey, seinen Sohn. Nochmal zur Erinnerung, Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, eines der meistgelesenen Managementbücher aller Zeiten mit deutlich über 40 Millionen Auflage bisher. Aber auch Stephen M. Covey, der Sohn, mehrere Bücher im 7-stelligen Bereich aufgelegt und der uns zum Thema Trust sehr gute Impulse gegeben hat. Ne? Der eben sagt, Trust ist für ihn die Leadership-Kompetenz des neuen Jahrtausends.
Den hätte ich auch spannend. Mit unter Leadership vielleicht sogar gezählt, aber passt natürlich bei Autor, weil bei ihm fand ich eben ähnlich beeindruckend, diese Fähigkeit, sich für Menschen zu interessieren. Das merkt man halt deutlich, dass da sein Vater auch einen Impact hatte und er das auch so umsetzt. Also mit welchem Interesse der uns begegnet ist und wie viel Aufmerksamkeit, das fand ich unglaublich beeindruckend. Und mir fällt auch noch ein Autor ein, den ich immer wieder feiere und über den ich mich immer wieder freue, weil er auch eine so großartige Podcast-Stimme ist, nämlich Dr. Leon Winscheid.
Unbedingt.
Unternehmer, unbedingt. Autor, Podcaster, verschiedenste Kategorien, weil er Konzepte einfach so richtig gut mit der notwendigen Tiefe, mit dem entsprechenden Witz, mit allen ganz, ganz vielen Sachen einfach erklärt.
Ja, eine Begeisterungsfähigkeit, die unmatched ist, und in seinem Buch, ich vergesse den Titel immer, wie weißt du, Gefühle, heißt der Gefühle? Das Buch, müssen wir nochmal nachlegen, das er ja auch mitgebracht hat in die letzte Folge. Wir haben, glaube ich, 3-mal schon gehabt. Wirklich, wirklich toll, ja. Dann haben wir noch einen weiteren Amerikaner, John Stepper, Working Out Loud, den wir auch insgesamt 3-mal zu Gast hatten. Auch wirklich ein Buch, was ja eine Bewegung mit ausgelöst hat, dieses Peer-to-Peer-Coaching. Ich bin jetzt gerade in meinem 2. eigenen Working Out Loud Circle, also diese 12 Wochen, pro Woche 1 Stunde mit einer Gruppe von 3 bis maximal 6 Leuten an einem Thema. Jeder arbeitet an einem persönlichen Thema. Man coacht sich gegenseitig ein bisschen so, wie wir das bei EO gewohnt sind, als Tool. Toller Mann, toller Typ, tolles Buch. Ja. Und dann haben wir noch einen anderen Million-Auflage Bestseller gehabt. Das war unsere Jubiläumsfolge 200. Wer war das?
Oh, David Allen, du hast völlig recht. David Allen. Also das, was man so vergisst, alles unglaublich. Ja, also nicht vergessen, aber David Allen haben wir aufgezeichnet im Soho-Haus in Berlin. Da durften wir an der Bar sitzen, haben es auch gefilmt. Und der hat Getting Things Done geschrieben. Habe ich also keine Ahnung, vor wie vielen Jahren schon gelesen, soll ich mal wieder vornehmen. Und fand es damals schon einfach sensationell. Und hätte mir nie träumen lassen, dass wir so jemanden mal als Autor, Podcast-Gast haben.
Ja, das war irre, ja.
Also sehr hands-on lohnt sich, weil, wie gesagt, das Prinzip ist bis heute einfach definitiv sinnvoll einzusetzen.
Mhm. Ja, dann hatten
Hast du eine weitere auch, Kategorie?
Ja, wir hatten vielleicht noch eine Autorin, das wäre jetzt ungerecht, wenn wir die nicht nennen, weil die auch Millionen Bücher verkauft hat, Ildikó von Kürti, also eine Bestseller-Autorin, die eher so eigentlich eine Stimme auch ist für Frauen, die sehr, sehr immer passend zu ihrem Alter und den Themen, die Frauen in ihrem Alter hat, sehr witzige Bücher, meist Romane, eine Menge geschrieben hat. Und was ich bei dem Gespräch sehr beeindruckend fand, wie sie auch beschrieben hat, wie sie dieses Talent für Sprache entdeckt hat, wo man auch mal merkt, das ist immer nicht nur Talent, das ist häufig auch Situation und auch sehr frühes Training, weil sie einen blinden Vater hatte und mit dem quasi, der ist nicht blind geboren, der ist erblindet, aber dem quasi nur über Worte Dinge vermitteln konnte und viel erklären musste. Also die schildert in der Geschichte, wie die zum ersten Mal zusammen geflogen sind und er von ihr wissen wollte, wie eigentlich die Wolken von oben aussehen. Und Das war sehr berührend und ist ein spannendes Thema gewesen, genau. Was für eine Kategorie haben wir noch?
Wir hatten schon etliche andere Autoren noch drin, Christiane Zusalm, Jens Korsen, genau. Wir hatten so viele Leute.
Ja, wir hatten richtig viele. Also da werden wir auch vervollständigen.
Also machen wir das so, dass wir in den Post dann reinschreiben, wer noch in diese Kategorien fällt und dann kann man...
Ja, also zu der Folge werden wir ein paar mehr Posts machen, sehe ich mal. Okay. So, genau. Ja, das wird ein bisschen meine Hausaufgabe hier. Dann haben wir... eine kleine Kategorie, aber sehr feine Kategorie, die so ein bisschen in die Kategorie Zufälligkeiten, damit kommen wir wieder an den Anfang unseres Podcasts, denn wir kommen jetzt langsam auf die Stunde zu. Zufälligkeiten, zufällige Begegnungen, wo wir eigentlich gar nicht geplant hatten, jemanden.
Und ich würde diese Kategorie gerne erweitern, um vielleicht Missgeschicke oder Sachen, die nicht ganz rund liefen, aber diese Folge vielleicht dann doch etwas erfrischt haben. Da fangen wir nämlich auch Sachen ein. Ja. Aber ich weiß schon, mit was du starten willst.
Ja, wir fangen mal an mit einer Folge. Ich beschreibe mal das Surrounding. Wir waren auf der Rückfahrt von einer Konferenz in München, Bits and Pretzels, wo wir auch ein paar zufällige Begegnungen hatten und standen an einer Tankstelle, ich glaube sogar an einer Autobahntankstelle und ich war irgendwie gerade beim Zahlen oder ich weiß gar nicht mehr genau, oder Getränk kaufen und dann kommt so ein Tramper und sagt, sag mal, ich habe hier gesehen, ihr seid mit dem Bus da, kann ich vielleicht bei euch mitfahren? Und ich bin selber früher als junger Mensch getrampt, bin immer sehr offen und habe gesagt, von mir aus gerne, aber ich bin nicht der Besitzer des Fahrzeugs. Müsstest du meinen Kumpel nochmal fragen? Und du hast aber genauso positiv reagiert und so haben wir Kevin Loon, Tramper, Biologe, Immobilienvisionär und noch so einiges mehr kennengelernt. Erlebnispädagoge, Spieleerfinder, also ein bunter Strauß von Dingen, die der uns dort mitgebracht hat. Ja.
Ja, dann,
erzähl mal, was hat er uns, warum haben wir den, fanden wir den so geil?
Ja, also Kevin war vor allem tatsächlich, ich war eher hangry und ich meine, du wurdest gerade geblitzt vorher oder so. Was mit dem Bus? Also ich war gerade so ein bisschen so, lass uns Ruhe haben und quatschen. Und das ist genau dieses Ding mit diesem Never Stop Exploring, das dann auch zuzulassen in dem Moment und zu sagen, let's go. Und er kam ja dann mit seinem Hund, und nämlich den Namen vergessen habe, und erzählte ein Ding nach dem nächsten und vor allem das Thema mit dem, wie er dieses Haus gekauft oder sich selbst zugeführt hat mit seinen Freunden zusammen, also wie funktioniert das eigentlich? Das Haus gehört sich selbst und die sind wie so eine Genossenschaft, die das verwalten, also Selbstverwaltung, und wie sie das mit kleinem Geld schaffen. Aber er war auch veganer Koch schon und kam gerade von einem Trip mit einer Schulklasse. Also irre, was der halt so aufgestellt hat und mit welcher Furchtlosigkeit er so rangegangen ist und sagt so, ja, warum denn nicht? Und dann haben wir ihn irgendwo echt gedroppt, als wir im Stau standen, bei einer Autobahnausfahrt und er war total happy damit.
Ja, das war irre. Das war wirklich, wirklich toll, genau. Da habe ich den Namen nicht mehr drauf, bei unserem, als wir das erste und einzige Mal die Veranstaltung gemacht haben, House of New Work, du hast ja den Namen, den wir damals erfunden haben, jetzt dem Haus auch gegeben, weil du jetzt in dem Haus auch deine neue berufliche Heimat gefunden hast, was ich sehr schön finde. Dort haben wir auch eine Zufallsfolge gemacht. Wir haben nämlich zu den damaligen ZuhörerInnen, das waren über 100 Leute, es war parallel zum Thema OMR, also war so ein OMR-Side-Event. Und dann stand einer auf und sagte, also wir haben gesagt, nennt uns irgendeine Person hier aus diesem Raum, die wir unbedingt heute noch interviewen sollen. Und das haben wir dann in einem Moja-Bus gemacht. Moja war dann Sponsor dieser Folge.
Yeah.
Und da stand jemand auf und sagt, ja, am liebsten würde ich mich selber vorschlagen, aber das geht natürlich nicht. Und ich schlage jetzt hier meine Nachbarin vor. Und das war Anna-Katharina Pelzel, die war HR-Managerin bei InterOne. Und das war eine echt tolle Folge. Hat richtig Spaß gemacht, jemanden dort kennenzulernen. Ich kannte sie durch Zufall, aber wirklich flüchtig von einer Konferenz, aber sie war eigentlich für uns was ganz Neues. Und das war auch spannend. Ja.
Dann immer so Missgeschicke. Ich glaube, ich bin bei unserem Kultursenator Carsten Borster zu spät gekommen. Und zwar, also ich komme wirklich selten zu spät, aber ich bin so richtig, ich habe einfach um eine Stunde gefühlt den Termin einfach verpennt und das mir angerufen.
Ja.
Und ihr saß da und da war ich so, fuck, das geht's doch nicht genau jetzt, ne?
Interessant, das war Folge 101,
trotzdem genau. Ein richtig lockerer, netter, lustiger Einstieg, sodass eben, ja, so Missgeschicke dann einfach doch auch mal okay sind, wenn es denn nicht dauernd ist, aber das habe ich noch sehr präsent.
Ja.
Zufälligkeiten, Podcast in the Air. Wir haben mal, im Flugzeug mit Felix Haas, der würde in die Kategorie Unternehmer, Startups, Leader und so weiter reinpassen. Bits and Pretzels gegründet, Amiano gegründet und der fliegt selber. Und ich bin jetzt nicht die flugbegeistertste Person der Welt, vor allem nicht in kleinen Flugzeugen. Und wir haben eine Folge aufgezeichnet im Flieger, so ein bisschen so nach dem Motto auch, come on, let's do it. Mal gucken, wie der Ton wird. Und in Pisa Sydney hat mitgefilmt mit der Red, der war so richtig eingequetscht, weil das war sein privates Flugzeug. Und wir sind dann echt in Hamburg auf diesem riesen Flughafen zwischen diesen Riesenmaschinen gestartet, gelandet. Und das war eine geile Zufälligkeit.
Ja, war krass. Ja, ich habe auch noch eine zufällige Folge in Erinnerung. Da war ich mit einer Gruppe von Agenturchefs aus Deutschland auf so einer Silicon Valley-Reise. Und habe dort durch, ich weiß gar nicht wen mehr, einen Kontakt bekommen zu Amy Wilkinson, eine Stanford-Dozentin und Autorin auch, die das Buch The Creator's Code gemacht hat, die so einen ähnlichen Ansatz eigentlich hatte wie wir, die 200 Gespräche mit allerdings auch echt krassen Leuten, den Gründern von Airbnb, Tesla, SpaceX, LinkedIn, Dropbox, Under Armour, PayPal und so weiter. Also wirklich krasse Leute. Und daraus dann im Prinzip zu diesen Creator's Code, was sind das für Leute, was können die gut, was verbindet die? Da kann ich mich auch noch erinnern, dass die mich dann auch in der Folge mal so ein bisschen so, hey Michael, come, stay focused. Also so ein bisschen so mutig, dir doch ein bisschen dran zu bleiben. Und da war ich halt nicht so geschämt. Aber es hat sie total charmant und cool gemacht. Es war auch eine Folge, die öffentlich war, so wie auch die von dir schon beschriebene mit dem David Allen. Und da hatten wir einige, ne, öffentlich. Vielleicht gehen wir da, machen wir das nochmal als nächste kleine Kategorie, bevor wir nochmal auf jeder darf noch fünf nennen, die wir noch nicht genannt hatten, die bei ihm hängen geblieben sind. Vielleicht machen wir dieses Öffentliche. Wo haben wir noch öffentliche Podcasts gemacht, wo Leute zugehört haben?
Mit PwC habe ich mal den Familientag gemacht. Und warum ist mir die wichtig? Und ich würde da sogar vielleicht auch noch mal wieder tiefer einsteigen wollen. Ich habe im Studium in St. Gallen gab es immer so Partnerunternehmen. Und PwC war eigentlich so die Partnerfirma für die Studis in meinem Jahrgang. Und ich war immer so, ja, nee, niemals Wirtschaftsprüfer, never, no way, kein Bock, keine Lust. Und ich erlebe, also Peter Bartels war das, der das mitmoderiert hat, aber ich erlebe auch so die Leute dort in diesen Firmen, in diesen wirklich hochprofessionellen Beratungsfirmen als einfach richtig gut. Also ich kann jetzt heute mit dem Abstand halt sehen, so, das ist eine richtige Handwerkskunst, das zu beherrschen. Ich wollte es nie sein. Bin ja auch Berater und insofern an diesem Familientag, das war eine offene Bühne, eine geile Location, die sie hatten in Duisburg. MP hat das auch mitgefilmt. Da sind auch diverse YouTube-Videos draus entstanden, weil da gute Themen dabei waren. PwC damals schon bei Google in der Cloud und so. Also das ist eine, die mir spontan einfällt.
Genau, dann hast du noch einen Auftritt gehabt, auch ohne mich, in St. Gallen. Vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, der war auch öffentlich.
Stimmt, mit dem Hyperloop Dirk Alborn.
Dirk Alborn, krasse Geschichte auch.
Ja, der Hyperloop macht und das St. Gallen-Symposium, wo ich eben selber Mitglied war, hatten gefragt, ob, oder wir hatten zusammen die Idee entwickelt, weil es irgendwie als Sonderveranstaltung kam, ob wir das moderieren und dann meinten wir doch, lass noch einen Live-Podcast draus machen. Und stimmt, auch das haben wir mitgefilmt, gibt es einen Vlog zu und eigentlich eine ganz geile Story, weil er ja diese Idee von Elon Musk da umsetzt, ne?
Ja.
Und er hat ein paar wirkliche Knaller privat auch rausgehauen, muss man sagen, in der Folge.
Sehr cool. Dann haben wir öffentlich gehabt eine Folge mit Elke Menzel.
Stimmt, die hast du gemacht, da habe ich gelauncht. Ja.
Da warst du aber dabei, glaube ich, ne? Warst du nicht
dabei? Ja, ich war dabei, aber ich habe es eben nicht mitgemacht vorher, deswegen habe ich einfach nur als Zuhörer gelauscht.
Ich glaube, wir haben gesagt, das war, glaube ich, eine der ersten, die wir gesagt haben, um es zu entkomplexisieren, haben wir es richtig gemacht, genau. Thema Hoffmann-Seminar, was dann auch viele HörerInnen gemacht haben, Persönlichkeitsentwicklungsseminar oder Entwicklung ist schwierig, Persönlichkeitsentdeckungsseminar würde ich es mal nennen, was ich gemacht habe, was du gemacht hast, genau, das war eine auch spannende Folge und dann haben wir eine sehr schöne Folge zusammen in deinem jetzt neuen Place, dem House of New Work, bei dieser Veranstaltung hatten wir nämlich auch einen Live-Podcast. Das
mit Jan Tönen.
Mit Jan Tönen, genau. Einem Menschen, der sich so poetisch dem Thema Office genähert hat und warum das Büro so wichtig ist, da auch ein ganz, ganz tolles Buch zugemacht hat.
Charmant, warum ich mich schön nicht in der Welt brauche.
Ja.
Los ist ja. Und wir haben natürlich eine ganze Serie an Public-Folgen gemacht, fällt mir noch ein. Ja. Wir haben in der ersten Woche, in den ersten Tagen des Lockdowns, den Corona Situation Room gestartet und live gestreamt und diverse Live-Folgen öffentlich aufgenommen.
Ja, cool. Sehr schön, genau.
Also das war gut.
Mhm. Genau. Lass uns doch nochmal vielleicht jetzt, wir sind jetzt so bei Stunde 9 und wir wollen vielleicht auch zum Schluss noch nach 300 Folgen nochmal vielleicht ein paar Danksagungen loswerden. Vielleicht nochmal jeder 5 Folgen. Und das können wir so machen, dass wir abwechselnd immer einen Namen raushauen, die uns noch in Erinnerung geblieben sind. Natürlich sind alle 300 Folgen wichtig und wir machen, wenn wir jetzt anfangen, diesen Schatz nochmal anders zu kuratieren, ebenso wie wir es jetzt gerade angefangen haben, aber dann vielleicht mal ein bisschen alle angucken, sodass wir alle mindestens einmal nennen. Kann ja so eine Spontanfolge eben nicht alle nennen, aber vielleicht 5 Folgen, wo du sagst, das sind Dinge, die dich besonders beeindruckt haben oder wo du irgendwas gelernt hast, überrascht worden bist und da vielleicht in einem Satz auch warum.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt super schwer, weil wir haben das ja schon mal in einer ähnlichen Kategorie gemacht, das sind unsere liebsten Folgen und warum, aber vielleicht, wenn wir das nennen, die größten Überraschungen, also 5 Überraschungen oder 5 Geschenke, sowas in die Richtung.
5 Geschenke, okay.
5 Geschenke.
Ja, 5 Geschenke, finde ich gut.
Dann Andrew Huberman, dieser Walking-Podcast, der hat mir nach dem Podcast Off the Record etwas gesagt. Und das ist extrem privat. Es ging aber um die Biologie des Menschen und das Neuroverständnis des Menschen. Und er war so klar, als er mir das sagte. Und ich weiß das noch wie heute. Ich war da wie angewurzelt stand ich da. Und das hallt bei mir wahnsinnig nach. Und seitdem bin ich immer sehr skeptisch, wenn ich drauf gucke, ob sich ein Mensch wirklich ändern kann in einigen grundlegenden Themen. Also da war er einfach als Neurowissenschaftler sehr klar und wie gesagt, betraf ein sehr privates Thema bei mir. Hm. Ich schreibe immer noch mal hier und da mit ihm auf Instagram bin da sehr dankbar für. Meine ganz große Überraschung.
Cool. Dann nenne ich mal als ersten Raoul Krauthausen. Hm. Wenn man uns Man kann sicherlich auch ganz, ganz viel vorwerfen, aber eins sicher vorwerfen kann, dass wir, was so die Bandbreite unseres Podcasts angeht, in bestimmten Bereichen sicherlich sehr, sehr breit sind und auch international sind und auch ganz viele Frauen. Aber Menschen mit einer Einschränkung haben wir jetzt nicht uns besonders hervorgetan. Und Raoul dann als, sagen wir mal, eine der Frontfiguren für Menschen mit Behinderung, das war eine Folge, die ich als Geschenk empfunden habe. Ich kann mich noch erinnern, dass du, als Raoul dann sein Video einschaltete und uns dort ein strahlender, hübscher, junger Mann, hatte ich so, ne, der sah top ausgeleuchtet und du sagtest, ey, Alter, wie viel Wertschätzung gibst du uns gerade, dass du dich hier so wie in deiner eigenen Netflix-Doku uns präsentierst, weiß ich gar nicht noch erinnern. Und dann eben einen wütenden, einen fröhlichen, einen ironischen, einen schaffenden, kreativen Mann, der natürlich ein Handicap hat, weil er knapp einen Meter groß ist und Glasknochen hat und im Rollstuhl sitzt und das seit seiner Geburt. Aber die Geschichte erzählt hat, wie er dann trotzdem zu so einem Menschen werden konnte mit unglaublich viel Impact. Das war für mich ein Geschenk.
Dann an Nummer 2, schwer zu ranken, Warren Rustand, genau. Folge 22, zufällig auf dem Spaziergang mit ihm gequatscht Ex- Sekretär des US-Präsidenten begleitet mich bis heute. Und zwar, das Geschenk ist diese Klarheit oder zu verstehen, dass Klarheit nicht Härte ist und Kindness nicht gleich soft ist, also sondern dass du als Leader kind and clear mit einer Vision führen kannst. Dich selber, andere und diese Stimme dazu. Und ich weiß noch, ich war angeschlagen da oben auf der Hütte und er ist da hochmarschiert auf diese Hütte. Und wir haben das dann in diesem kleinen bayerischen Hüttenraum aufgenommen mit einem Tee. Ja, großes Geschenk. Also diese Folge ist immer wieder ein großes Geschenk. Bin ich wahnsinnig dankbar für, dass ich da zuhören durfte.
Hätte ich auch genannt. Deswegen sage ich jetzt aber noch nur was dazu. Nenne ihn natürlich nicht doppelt, aber ein Mensch, der zu den besten Basketballern der Geschichte zählt, nicht NBA, aber damals gab es eine andere Profiliga und er war irgendwie auch schon mal unter den Top 50 damals genannt. Und also ein Basketballprofi, dann Assistent eines US-Präsidenten, dann Unternehmer, Milliardär und dann aber eben auch noch weiser Mensch. Also ich erinnere seine Bucketlist, auf der nur noch zwei Sachen stehen. Einmal jedes Land der Welt bereist zu haben, wo er sagt, die ist nie zu Ende, weil es immer auch wieder neue Staatenkonstellationen gibt. Und das letzte Thema dann, to become President of the United States of America, das werde ich nicht mehr werden. Aber ein Typ, wo du sagst, ja, aber mit der Bandbreite von Erfahrungen und Kapazitäten, echt schade, dass du es nicht geworden bist. Ich weiß noch, dass die letzten, ich habe die Folge im Auto gehört und ich musste rechts ranfahren und alles ausmachen, meine Augen zumachen, um die letzten 5 Minuten zu hören, weil das so dicht geballt war. Da war mein Gefühl so, jedes Wort war druckreif. Und zwar nicht irgendwie auswendig gelernt, sondern der Mann hat eine unfassbare Wirkung. Deswegen finde ich schön, dass du ihn genannt hast. Meine Nummer 2, ohne wie gesagt Ranking, Jessica Orkin. Eine Folge, die ich bei SY Partner in New York gemacht habe, nachdem wir schon zwei ihrer Kollegen hatten in der Folge, CEO dieses Unternehmens, der ist aus dem Apple-Kontext entstanden ist, ganz toll mit Sprache umgeht, sehr reflektiert, für mich unmatched die Frage beantwortet hat, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist. Ja, hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt, ganz großartige Frau, die mit ganz großen Leadern der Welt gearbeitet hat, mit den Obamas, mit der Frau von Steve Jobs, mit Oprah Winfrey, Adam Grant, also richtig tolle, tolle Person, die ja mich sehr beeindruckt hat.
Das ist echt, das ist irre schwer, ne? Also ich könnte mich in jeder Folge für ein Geschenk bedanken. Ich bin jetzt bei Professor Waldinger hängen geblieben, weil dieses Thema, und ich habe jetzt bewusst nicht, weil ich es schon mal genannt habe, Miriam Priest genannt, die ich sonst auch nennen würde, weil die mich an dem Tag so deutlich auf etwas gestoßen hat, dass mein Leben einfach komplett gedreht hat. Aber das verbindende Element zwischen ihm und ihr, jetzt habe ich es geschickt reingeschaltet.
Ja, hast du quasi Waldinger Priest zusammen.
Okay, was ich bei ihm aber so irre fand, ist diese Langzeit, also dieses Ausdauernde auf dieses Thema Beziehung und was Beziehung mit uns macht auf the long term. Und mir ist das aufgefallen, als ich jetzt hier in Vorbereitung auf die Folge in das Tagebuch geschaut habe, ganz viele Firmendinge und Sorgen und Dinge, die ich hier reingeschrieben habe, die sind so egal. Aber was hier drin steht, und ich schreibe mir auch häufig auf, wenn ich getroffen habe und wie meine Eindrücke von dem Tag waren und was schön war, was nicht so schön war, und merke so, das sind die geilen Sachen. Und das ist einfach bestätigt bei ihm. Und diese Folge ist einfach wirklich Gold wert, weil er nochmal in diese Studie eintaucht und erklärt, was der Hintergrund ist. Ja, also das war ein großes Geschenk, das so klar geliefert zu bekommen.
Sehr cool. Dann nenne ich 3 auf einmal, die das Thema Familienunternehmen für mich miteinander verbunden haben. Mhm. Und zwar sowohl das Führen eines Familienunternehmens als auch die Legacy eines Familienunternehmens. Und da möchte ich einmal nennen Christoph Werner, Janina Lynn Otto, die Frau von Benjamin Otto und Alexander Birken, der CEO von Otto. Die 3 Folgen zusammen haben für mich so dieses Thema, wie geht man eigentlich mit einem großen Familienunternehmen um, was in die nächste Generation geht. Das fand ich in allen 3 Folgen ganz, ganz toll. Also Janina, die sich mit Benjamin um soziale Themen kümmert, Nachhaltigkeitsthemen kümmert und das Familienvermögen eben nutzt, um Gutes zu tun. Alexander Birken, der diese Firma als operativer CEO ins New Work-Zeitalter geführt hat, Kultur 4.0 haben sie es genannt, und Christoph Werner, der das irgendwie alles in einem macht und dort mich wahnsinnig begeistert hat, allein schon über den Einstieg, dass er erstmal, als er darüber gesprochen hat, wie er der Mensch geworden ist, die er heute ist, über die schwere Depression seiner Mutter gesprochen hat und trotzdem so wahnsinnig liebevoll über diese Frau gesprochen hat. Also Familienunternehmen, wichtig für Deutschland, und das wird durch diese 3 Folgen klar. Nummer 4.
super schwer, wenn ich mich entscheiden soll. Ich bedanke mich für das Geschenk, herzlich lachen zu dürfen mit Philipp und Waldemar. Weil, sehr cool. Also so herrlich. Ich weiß nicht, wie wir in diesem Raum saßen. Es war monsterheiß. Ich war aber unten im Van. Da war irgendwie Corona-Hochzeit und ihr oben, ich unten. Wir haben es remote gemacht, aber nachher, wir haben oben auf Distanz Bilder aufgenommen. Und ja, ich habe die beiden einfach, ich konnte so viel lachen. Und das ist einfach, Lachen ist einfach immer ein großes Geschenk.
Ja, super. Ich nehme dann nochmal als Nummer 4 Female Leadership, nenne ich auch zwei. Einmal Julia Jäkel und dann Tina Müller. Also Julia Jäkel damals noch Chefin von Gruner und Ja und Tina Müller Chefin von Douglas. Zwei Frauen, die auf ihren ganz, ganz eigenen Wegen diese Position erreicht haben und coole Female Leaders sind, ganz eigenen Stil haben, irgendwie nicht versuchen, irgendjemand anders zu imitieren und die mich beide auch mit ihrer Lässigkeit, mit der sie über das, was sie erreicht haben, sprechen und mit ihrer, ja auch Humbleness, beide beeindruckt haben.
Und dann schließe ich ab mit Chan von Unilever.
Sehr geil.
Und ja, die beiden, Christiane und Andrea, ne?
Nee, Can, Christiane Hasis und Angela Nilis.
Angela, genau. Mhm. Christiane und Angela. Guck mal, ich habe sie als Can abgespeichert, als eine Person. Auch ganz klar, weil Lachen, Leichtigkeit, ein Thema, was jetzt heute interessant wird, schon vor Jahren angegangen, also Fearlessness, ganz outgoing. Ich weiß, du hast die Folge zuerst alleine aufgenommen. Technik hat nicht so, wie sie sein sollte. Ihr klappt.
War richtig scheiße.
Und dann haben wir halt aber auch mit der Energie das nochmal gemacht. Und du meintest das ja dann auch, die war nochmal geiler, die Folge. Und ja, das, was ist das Geschenk? Egal wie ein Setup ist, egal wie komplex es scheint, wenn man unverkrampft an die Dinge rangeht und sich überlegt, was kann man draus machen, kriegt man auch das Potenzial gehoben. Und da haben wir ganz viele Beispiele, aber die beiden waren ein ganz frühes dafür. Diese Fearlessness, na gut, einen Laura Decker könnte man jetzt auch reinzählen, aber die beiden waren einfach ansteckend.
Na, total nett, dass du auch damit ranklammerst, finde ich sehr cool. Laura Decker, für die, die es nicht gehört haben, ist die jüngste Frau, die jemals um die Welt gesegelt ist. Auch eine Folge, auf die ich sehr neidisch bin, dass Christoph sie alleine gemacht hat. So, und da du jetzt diese Büchse der Pandora mit Mehrfachnennung aufgemacht hast, bedanke ich mich jetzt nochmal bei drei Menschen, mit denen ich beruflich verbunden bin und die wir im Podcast hatten. Fangen wir an mit Horst Wagner, der in der Think-Gruppe mit 68 Vorstandsmitglied ist für Digital. Für mich der Beweis ist, dass Digital Mind nichts mit Lebensalter zu tun hat. Auch generell, dass Lebensalter nichts mit Ausstrahlung zu tun hat. Ein extrem cooler, smarter Typ, Familienvater, 6 Adoptivkinder, eine Mega-Karriere und eben bei Think, wenn man so will, mein Nachfolger, war ein halbes Jahr Pause. Als ich gehört habe, dass meine Partner in ihn holen wollen, habe ich eine Flasche Champagner gekauft und gesagt, wow, das ist eine so coole Entscheidung. Und bin sehr dankbar, dass er dort in der Firma, die ich mitgegründet habe, richtig hilft, dieses Thema Digitalisierung voranzutreiben mit tollem und zunehmendem Erfolg. Dann bedanke ich mich bei Jonathan Kurfess, meinem ersten Angel Investment, dem Unternehmer, dem ich zum ersten Mal Geld anvertraut habe, für den Aufbau eines Unternehmens, der sehr, sehr erfolgreich mit Apinio das macht. Und dann sei es mir auch noch erlaubt, dass ich mich auch bei Svantje Almers bedanke, die mit uns zusammen das Buch schreibt, die auch Gast bei uns im Podcast war und mit der ich seit Anfang letzten Jahres auch eine gemeinsame Firma gegründet habe.
Und die einen herausragenden Job macht, uns, die es nicht hingekriegt haben, alleine ein Buch zu schreiben, nach vorne zu bringen, damit dieses Ding endlich fertig wird. Und da hat sie dann auch definitiv mehr als den Platz hier in der Runde verdient, das ist ganz klar.
Und alle Namen, die wir nicht genannt haben, sind bei uns im Herzen. Es sind so unfassbare Leute dabei, ob das ein Raphael Gilgen ist von Vitra, der uns seit ganz, ganz langer Zeit begleitet, ein Florian Klages, der bei Springer Personalchef war, der sich ganz früh als Fan geoutet hat, bei uns war, Miriam Priest, von der du gesprochen hast. Es sind so viele Namen, die wir jetzt vergessen haben. Thea Töpfer, erste Folge, die wir ausgestrahlt haben. Also, wir lieben euch alle und danken euch allen für das, was ihr uns gegeben habt, uns geschenkt habt, was uns möglich gemacht hat, dann jetzt zusammen mit 20 das Buch zu schreiben, was am 22.02.22 hoffentlich erscheint. Wir sind sehr, sehr guter Dinge, denn wir haben den ersten Umbruch, so nennt man ihn, jetzt Korrektur gelesen. Svante hat es für uns zusammengefasst. Wir haben jetzt vom Lektor gehört, dass wir das Ende der Woche schon wieder kriegen. Und es ist eigentlich, kann eigentlich nur die weltweite Papierkrise uns noch um ein paar Tage verzögern. Aber wir rechnen nach wie vor damit, dass dieses Datum hält. Und bevor wir jetzt nach fast anderthalb Stunden zu Ende kommen, können wir ja vielleicht nochmal uns auch nochmal bedanken. Wem wollen wir danken nach 300 Folgen? Das müssen nicht alles nur direkt Namen sein. Es können auch Gruppierungen, Gruppen, Firmen sein. Wem willst du danken?
Also,
pass auf, dass wir keinen vergessen.
Ja, das also jeder und jede, die dabei geholfen haben, dass dieses Durchhalten möglich ist. Und mir gehen die Sachen immer sehr nahe, die positiven. Wir kriegen ja durchaus auch harte Kritik zurück und haben auch den einen oder anderen oder die eine oder andere Haterin oder Hater. Aber wir haben eben auch sehr viel liebevolle Kritik, die nach vorne bringt. Wir haben kraftvolle UnterstützerInnen. Wir haben vor allem auch viele Leute, die es intern mittragen. Und da möchte ich mich vor allem auch bei denjenigen bedanken, die uns beide auch mit aushalten müssen, damit das hier läuft. Wir sind auch nicht die einfachsten to work with, auch wenn wir das manchmal glauben. Aber ich glaube, wir haben da ein echt großes Team an UnterstützerInnen, die dafür sorgen, dass es am Laufen bleibt. Und dazu zählen eben auch unsere ZuhörerInnen und dazu zählt aber auch das ganze Team, was uns supportet, die wirklich abmischen, Fehler ausmerzen, hin und her es mitmachen. So, und das finde ich schon sehr, sehr stark. Und unsere Familien haben uns immer den Rücken freigehalten, damit das geht. Wenn du sagst, du nimmst einen Podcast auf, wir wollen den Podcast nicht so wichtig, sondern war immer klar, Podcast ist Prio. Das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen, wo ich sage, ja, das ist stark. Und auch jetzt beim Buchlesen, Familie, Partner, Partnerin, ohne das ist das sehr, sehr, sehr schwer. Und ich möchte mich bei dir bedanken für dein Duracell-mäßiges Durchhalten und Voranmachen. Du brauchst halt bei einem Auto immer eine Maschine, die läuft, die geölt läuft. Und du brauchst eben aber auch einen vernünftigen Antrieb. Und den haben wir. Die Spur müssen wir zusammenhalten, aber wir brauchen auch immer wieder Sprit rein für neue Gäste und Co. Und wer jetzt viel Fahrrad fährt, übertragt es bitte auf das Fahrradbeispiel. Aber das ist die treibende Kraft hier. Michael, da möchte ich mich bedanken.
Wow, vielen, vielen Dank. Du hast alle genannt. Du hast die Gäste genannt, du hast die ZuhörerInnen genannt, du hast alle unsere PartnerInnen und Freunde und Familie genannt, die uns geholfen haben. Und ich glaube, es ist gut, jetzt da keine Namen mehr zu nennen. Ich bedanke mich wirklich auch ganz, ganz herzlich bei dir, dass du das mit mir ausgehalten hast, meine Nickeligkeiten, Unartigkeiten und auch Ausfälle in diesen 5 Jahren. Und ich finde, wir sind mit und aneinander gewachsen und ich wünsche mir, dass wir das noch lange tun. Und habe ganz zum Schluss jetzt nur eine Bitte an unsere ZuhörerInnen. Bleibt uns treu, egal ob als HörerInnen oder auch als LeserInnen. Würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Das Buch kann man außer bei Amazon überall vorbestellen. Bei der Buchhandlung des Vertrauens, bei Beck im Shop, also Beck ist Mutterfirma von Wahlen, unserem Verlag. Man kann es bei Thalia, bei Hugendubel bestellen und ganz sicher auch bald bei Amazon. Da werden wir dann, sobald das wieder geht, auch hier nochmal eine Ansage machen. Also wir freuen uns über alle Vorbestellungen, Käufe. Wir werden uns dann ganz, ganz doll freuen, auch über Rezensionen, da natürlich dann auch bei Amazon, weil das ist schon die harte Währung. Und wir würden uns, das ist mein allerletzter Wunsch, auch wahnsinnig freuen, nach 300 Folgen mal wieder ein paar Beurteilungen auf den Podcast-Plattformen, sei es bei Spotify oder bei Apple. Das sind die beiden wichtigsten für uns zu bekommen von euch. Auch freuen wir uns über 5 Sterne, über 4 auch. 3 und nach unten bitte uns direkt sagen, dass wir es nachjustieren können. Also da würde ich uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt. Genau. Ja.
Nee, also ich würde auch sagen, und wir werden euch auch demnächst mal wissen lassen, wie es nach vorne weitergeht. Wir haben nämlich so ein paar Ideen auch durch den Buchschreibeprozess gesammelt, was jetzt kommt an Themen. Aber ich denke, es gibt einfach noch viel, 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 viel zu tun und zu explorieren. Und dieser Podcast heißt On the Way to New Work und nicht Arrived.
Insofern, absolutely. Und wir bleiben
On the Way to New Work. Das Beste kommt noch.
Ja. Vielen Dank.